Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Eigentlich hatte ich vor dieser Sendung geglaubt, nicht mit den Stichworten respektive Ortsmarken Erfurt oder Hanau beginnen zu müssen. Im Laufe des Nachmittags glaubte ich noch, dass der Blick nach Riad zu den G20 und den Finanzministern und dem Thema Digitalsteuer eigentlich so wichtig wäre, dass wir das hier als erstes behandeln müssten. Es bleibt wichtig, allerdings hat die CDU da wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gestern gab es wohl eine Einigung, vielleicht muss man besser sagen Verständigung hinter verschlossenen Türen in Erfurt. Aber heute scheint das alles wieder zu wanken. Aus der Bundes-CDU kommt heftige Kritik. Insofern natürlich, wir fangen mit dem Erfurter Kompromiss, Fragezeichen, Fragezeichen, fangen wir an in dieser Sendung. Die politische Debatte nach Hanau geht weiter, die zeichnen wir nach. Hamburg vor der Wahl, das wird eines unserer Themen sein und natürlich der Blick auf die Fortschritte oder die vorsichtigen Fortschritte bei der Digitalsteuer. Wir blicken zurück auf den EU-Gipfel, wo es weiter verhärtete Fronten gibt. Coronavirus jetzt auch in Italien und die Konservativen liegen im Iran vorne und den Sport haben wir natürlich auch wie immer am Sonnabend. Wir beginnen in Erfurt. Heute Morgen hieß es noch, Einigung, wir glauben, da ist die Kuh vom Eis. Inzwischen sieht es anders aus. Warum das alles hat Henry Bernhard.
9 Stunden dauerte es am Ende, bis nach dem 4. und letzten Verhandlungstag die Vertreter von Linken, SPD, Grünen und CDU vor die Presse traten. Zuerst sprach Bodo Ramelow lange über die schwierige Lage des regierungslosen Freistaats und die Verantwortung der Parteien für eine Lösung der Krise. Dann lobte er die Beweglichkeit der CDU.
Die CDU-Vertreter hier im Hohen Haus waren der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam die rot-rot-grüne bisherige Landesregierung und die CDU-Fraktion gemeinsam Verantwortung für das Land übernehmen wollen. Wir wissen darum, dass die CDU mit der Linken keine Vereinbarung treffen darf und dass das immer wieder zu politischen Debatten führt. Wir wissen aber auch, dass wir so nicht aus der Situation rauskommen.
Eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung mit konstruktiver Opposition der CDU soll entstehen. Er, Ramelow, soll am 4. März auch mit Stimmen der CDU gewählt werden, um sicher ins Amt zu gelangen. Man will eine gewisse Anzahl von gemeinsamen Projekten, die man für kompromissfähig hält, durch den Landtag bringen und vor allem den Haushalt 2021 beschließen. Danach soll sich der Landtag auflösen, mit den dafür nötigen Stimmen von Linken, CDU, SPD und Grünen. Die Neuwahlen sollen dann am 25. April des nächsten Jahres stattfinden. Ein gutes Jahr also, in dem die CDU, die das immer für sich ausgeschlossen hatte, eng mit der Linken kooperiert. Der Thüringer CDU-Landesvize Mario Vogt bemühte sich, einerseits den ideologischen Abstand zu den Linken herauszustellen, erwähnte Mauer und Schießbefehl.
Aber für den Übergang braucht es diese Form des verbindlichen Miteinanders, der projektorientierten Zusammenarbeit.
Wohl wissend, dass das gegen den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit der Linkspartei verstößt. Der Begriff für das, was die CDU partout nicht Tolerierung oder Duldung nennen möchte, ist konstruktive Opposition.
Das bedeutet aber auch weiterhin, dass Rot-Rot-Grün weltanschauliche und ideologische Unterschiede zu uns hat. Aber wir gleichzeitig als Demokraten aufgerufen sind, im Freistaat eine Lösung zu produzieren. Und dementsprechend sind uns natürlich auch die Grundsatzbeschlüsse unserer Partei bewusst. Und gleichzeitig werden wir als Demokraten für stabile Verhältnisse im Freistaat sorgen.
Auch die Spitzen von Linken, SPD und Grünen ersparten es der CDU, die Worte Duldung oder Tolerierung zu verwenden. Nur in einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion taucht es auf. Bleibt die Frage, woher die fehlenden 4 Stimmen kommen sollen, die Bodo Ramelow am 4. März sicher im ersten Wahlgang ins Amt verhelfen sollen. Die CDU, so wurde ohne Mikrofon versichert, wird diese Stimmen liefern. Reden möchte man darüber nicht. Aber schon am nächsten Morgen verkündete die CDU-Fraktion schwammig, dass sie Ramelow nicht aktiv als Ministerpräsidenten mitwähle. Das gestrige Verhandlungsergebnis nehme man mehrheitlich zustimmend zur Kenntnis. Das klingt nach Zerwürfnis. Auch aus Berlin kommt Gegenwind. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte:
Wer Herrn Ramelow als Kandidaten der Linken zum Ministerpräsidenten wählt, verstößt gegen die Beschlüsse der CDU. Es geht hier um nicht weniger als um die Glaubwürdigkeit der CDU Deutschlands insgesamt. Es geht hier um Grundüberzeugung und um Grundwerte und nicht um politische Spielchen.
Mit den politischen Spielchen meint Ziemiak vermutlich die Versuche der Thüringer CDU, schnelle Neuwahlen angesichts der schlechten Umfragewerte um jeden Preis zu vermeiden. Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lehnen eine Zusammenarbeit ihrer CDU mit der Linkspartei kategorisch ab. Zustimmung dagegen bei der Linken. Die Parteivorsitzende Katja Kipping sagte:
Die CDU hat den Osten immer noch durch die westdeutsche Brille der alten Bonner Republik angeschaut. Diese Zeiten sind aber vorbei und ich hoffe, dass in der CDU endlich die Erkenntnis ankommt, dass man in Thüringen und womöglich auch in anderen Bundesländern demokratischen Mehrheiten nur mit der Linken findet.
Am Montag wollen sich in Berlin Bundesvorstand und Präsidium der CDU mit der Thematik befassen.
Soweit Henry Bernhard, das ist auch unser Mann für den Kommentar heute nach 19 Uhr zu diesem Thema. Beim Thema Hanau, das fällt natürlich jetzt. Dieses Stichwort wird vor Ort auf der einen Seite getrauert. Ansonsten gibt es eine politische Debatte und die umfasst mehrere Facetten. Es gibt Fragen zum Waffenbesitz und die Frage, wie konnte das sein, dass solche Gesinnungen, wie sie offensichtlich beim Täter vorherrschten, dass die nicht auffallen. Das ist das eine. Es gibt aber auch politische Debatten. Wie muss man umgehen mit der AfD? Wie muss man umgehen mit jenen, die Hass säen? Der ein oder andere meint, zum Beispiel Björn Höcke, dem könnte zum Beispiel der Beamtenstatus entzogen werden. Die gesamte Debatte schildert uns Barbara Schmidt-Matern.
Erst war da nach der Tat von Hanau nur Entsetzen und Trauer. Doch jetzt formulieren Regierung und Parteien erste Forderungen, um den Rechtsstaat zu stärken. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, verlangt eine Reform des Verfassungsschutzes. Auch die Geheimdienstkoordination im Kanzleramt müsse neu justiert werden, sagt Bartsch in den Samstagszeitungen der Funke Mediengruppe. Die Bundestagsfraktion der Grünen legt unterdessen ein Papier mit 6 Sofortmaßnahmen vor.
Das, was wir jetzt brauchen, ist, dass alle diejenigen, die Bescheid wissen, die sich auskennen, die Maßnahmen entwickelt haben, zusammenarbeiten,
sagt Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.
Deswegen brauchen wir eine Taskforce, wo die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft, die Politik, Kommunal, Land, Bund zusammenarbeiten, Wissen bündeln und Maßnahmen entwickeln, die wirksam sind.
Neben einem Krisenstab verlangen die Grünen auch einen Rassismusbeauftragten, eine verlässliche finanzielle Förderung von Präventionsprojekten gegen Rechts und einen, Zitat, Neustart des Verfassungsschutzes. Außerdem fordern die Grünen in ihrem Papier, das unserem Hauptstadtstudio vorliegt, ein schärferes Waffenrecht.
Das wird uns immer nicht die Sicherheit geben, dass solche Taten nicht passieren, aber wir sollten es Rechtsradikalen so schwer wie möglich machen, an Waffen zu kommen,
sagt Parteichef Robert Habeck im Nachrichtensender NTV. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte am Freitag bereits eine Überprüfung des Waffenrechts angekündigt.
Wenn es sinnvolle, wirksame Fortentwicklungsmöglichkeiten geben sollte, ohne dass wir jetzt die ganzen Sportvereine unter Generalverdacht stellen, das wollen wir nicht, aber wir müssen die rausfiltern, die problematisch für die Sicherheit in unserem Lande sind.
Und es ist gut und richtig, dass das Waffenrecht ein wenig verschärft worden ist, aber es reicht nicht aus. Nach wie vor ist es so, dass Munition und Waffen zu Hause gelagert werden können, und zwar gleichzeitig,
erwidert Grünen-Politikerin Göring-Eckardt. Horst Seehofer reagiert per Bild-Zeitung. Dort spricht der CSU-Politiker an diesem Samstag von künftig strengeren Auflagen für die Ausgabe eines Waffenscheins. So könnte künftig etwa ein medizinisches Gutachten als Voraussetzung eingeführt werden, schlägt Seehofer vor. Der Handlungsdruck sei groß.
Beschlagnahme und Sicherstellung von Sprengstoff, Handgranaten, Kalaschnikow. Alles in wenigen Monaten und in den jüngsten Tagen.
Auch der künftige Umgang mit der AfD beschäftigt die Bundesparteien weiter. Der SPD-Linke Ralf Stegner kritisiert die Partei in der Samstagsausgabe des Handelsblatts scharf. Und er stellt klar, AfD-Funktionäre gehörten nicht in den öffentlichen Dienst. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte bereits am Freitag gefordert:
Es ist doch völlig klar, dass die AfD eine Partei ist, die beobachtet werden muss vom Verfassungsschutz.
Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Edgar Franke, sagt den engsten Angehörigen der Opfer von Hanau unterdessen für die kommenden Tage eine finanzielle Soforthilfe von bis zu 30.000 Euro zu. Nach Meldungen der Funke Mediengruppe gehen die Sicherheitsbehörden derweil von möglichen gewaltsamen Reaktionen auf die Morde von Hanau aus. Es werde mit Veranstaltungen der linksextremistischen Szene gerechnet, so zitiert Funke aus Behördenkreisen.
Das war der Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Die Hamburger haben morgen die Wahl. 1,3 Millionen Wahlberechtigte ab 16 Jahre. Die sind aufgefordert, ihre Stimmen abzugeben. Und eigentlich geht es um die Zukunft in Hamburg. Aber wie das immer so ist in solchen Tagen, das, was wir in den beiden Beiträgen gerade gehört haben, das spielt sicher auch in Hamburg eine Rolle. Axel Schröder mit dem Bericht am Tag vor der Wahl.
Die letzten beiden Umfragen vor der Hamburg-Wahl kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Die Forschungsgruppe Wahlen sieht die SPD klar vorn. Demnach verlieren die Sozialdemokraten unter ihrem Spitzenkandidaten, dem ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, zwar rund 6% im Vergleich zur letzten Wahl, bleiben aber mit 39% stärkste Kraft in der hamburgischen Bürgerschaft. Die Grünen mit Katharina Fegebank an der Spitze könnten ihr Ergebnis auf 24% verdoppeln. Auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen deuten dagegen die Zahlen der Uni Hamburg. Hier liegen die Sozialdemokraten mit 34% nur 2 Punkte vor den Grünen. Die Umfragen zeigen aber auch, die große Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger wünschen sich einen Bürgermeister Peter Tschentscher. Die CDU muss den Umfragen zufolge erneut Stimmenverluste hinnehmen und landet bei 12%. Die Linke bleibt stabil bei 8-9%. Eng könnte es für die AfD und FDP werden. Beide Parteien sehen die Demoskopen zwischen 5-6%. Vor allem die Wahl von FDP-Mann Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten könnte die Hamburger Liberalen wichtige Stimmen kosten, sagt Kai-Uwe Schnapp, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Hamburg.
Also meine Erwartung ist klar, dass es für die FDP angesichts des Thüringer Erdbebens sehr, sehr schwer wird, in die Bürgerschaft einzuziehen.
Angesichts der mageren Vorhersagen für die AfD und vor dem Hintergrund des rechtsextremen Anschlags in Hanau müssen auch die Rechtspopulisten um den Wiedereinzug ins Hamburger Landesparlament bangen. Spannend bleibt, wie sich die kurz vor der Wahl von einem Rechercheteam von NDR und der Zeit veröffentlichten Berichte über die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte der Hamburger Privatbank Warburg auswirken werden. Diesen Berichten zufolge hat die Finanzverwaltung Hamburg mit Wissen des einstigen Bürgermeisters Olaf Scholz und seinem damaligen Finanzsenator Peter Tschentscher, dem heutigen Bürgermeister, der Bank knapp 47 Millionen Euro erstattet, die ihr gar nicht zustanden. Diese Vorwürfe seien aber aus der Luft gegriffen, verteidigte sich Peter Tschentscher gestern im NDR.
Die Hamburger Finanzämter arbeiten sehr korrekt. Sie treffen ihre Entscheidungen streng nach Recht und Gesetz. Und es gibt überhaupt keinen Einfluss auf solche Entscheidungen von außen.
Die Oppositionsparteien in der Bürgerschaft sehen noch längst nicht alle Vorwürfe ausgeräumt. Es seien noch viele Fragen offen. Sie fordern einen Untersuchungsausschuss nach der Hamburg-Wahl.
Welche Rolle das spielt, werden wir spätestens morgen sehen. Das war der Bericht von Axel Schröder. Und natürlich, wir haben es gerade gehört, Steuern, Steuerbetrug spielen auch im Hamburger Wahlkampf eine Rolle. Und wenn wir auf die große internationale Bühne schauen, dann spielt das natürlich auch eine Rolle, und zwar eine erhebliche. Die G20-Finanzminister haben zusammengesessen in Riad. Und da war einer ganz besonders dabei, eben der gerade genannte Olaf Scholz. Und da ist er mit einem Mal ganz vehement für die Digitalsteuer. Er sieht auch Fortschritte, wenngleich kleine, aber er sieht Fortschritte. Theo Gers mit dem Bericht.
Olaf Scholz hat ein Datum fest im Blick. Anfang Juli sollen die Pläne für einen weltweiten Mindeststeuersatz und neue Regeln für die Besteuerung großer Digitalunternehmen unter Dach und Fach gebracht werden. Auf einer Konferenz in Berlin mit Olaf Scholz als Gastgeber. Ob es aber schon ein großes Finale in Berlin gibt, da bleibt der Finanzminister in Riad lieber verhalten optimistisch.
Mein Gefühl ist schon, dass das weit über 50% sind, die wir als Chance haben, dass in diesem Jahr eine Verständigung gelingt.
137 Staaten sind derzeit an dieser Jahrhundertreform des internationalen Steuersystems beteiligt. Doch beim Treffen der G20-Finanzminister zeigt sich, die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sind sich bislang nur einig, dass sie sich in diesem Jahr einigen wollen.
Alle wollen in diesem Jahr eine Lösung. Und alle haben auch verstanden, dass es schlecht wäre, die Dinge nochmal in das nächste und übernächste Jahr zu vertagen, weil es viel zu viele internationale Konflikte mit sich brächte.
Gemeint sind neue Handelskonflikte, die deshalb entstünden, weil Frankreich und einige andere Staaten damit drohen, ab 2021 eigene nationale Digitalsteuern zu erheben, wenn es keine weltweite Lösung gibt. Und das, so Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire, ist keine leere Drohung.
We are under the pressure.
Wir stehen unter öffentlichem Druck. 75% aller Franzosen wollen diese Besteuerung von Digitalkonzernen und fordern, dass Europas Regierungen hier eine Lösung finden.
To fix that issue.
Die Lösung soll aus zwei Pfeilern bestehen. Pfeiler 1 soll das Steueraufkommen fairer verteilen. Großkonzerne, vor allem die amerikanischen Digitalkonzerne wie Facebook, die einen Großteil ihrer Umsätze und Gewinne in anderen Ländern als den USA erzielen, sollen dort auch einen Teil ihrer Gewinne versteuern, unabhängig davon, ob sie in diesen Ländern auch einen Firmensitz haben. Pfeiler 2 sieht einen weltweiten Mindeststeuersatz vor, der zwischen 10% und 15% liegen könnte. Da scheint eine Lösung am leichtesten möglich. Die USA haben für sich schon 13,1% festgelegt und damit eine Orientierungsmarke gesetzt. Wenn alle diesen US-Vorschlag übernehmen, bin ich hundertprozentig überzeugt, dass wir den Kompromiss hinbekommen, scherzt US-Finanzminister Mnuchin in Riad. Aber den Europäern ist nicht nach Scherzen zumute. Denn was Mnuchin nicht sagt, nur einen Mindeststeuersatz festzulegen, hieße die komplizierte Neuverteilung, wo Digitalkonzerne künftig ihre Steuern zahlen, vorerst offen zu lassen. Oder aber ihnen sogar die Wahl zu lassen, ob sie sich dem neuen Regime unterwerfen oder nicht. Doch das ist mit den Europäern nicht zu machen.
Ich glaube nicht, dass wir damit beginnen sollten, dass sich Unternehmen aussuchen können, welche Steuern sie denn zahlen wollen. Wohin soll das führen?
Fragt Olaf Scholz, und Bruno Le Maire, der französische Finanzminister, hämmert seinen Amtskollegen ein.
This is a package. Pillar 1 plus Pillar 2.
Es ist ein Paket. Pfeiler 1 plus Pfeiler 2. Heißt übersetzt, getrennt wird hier nichts. Und so wird weiter diskutiert. Das Ziel aber bleibt. Am 1. und 2. Juli soll in Berlin der Sack zugemacht werden. Und sollte es gelingen, locken Steuermehreinnahmen von weltweit 100 Milliarden Dollar im Jahr. Das hat die OECD ausgerechnet.
Da geht es ums große Geld, um viele Milliarden, wie wir gerade von Theo Gers gehört haben. Und um viele Milliarden geht es auch in Europa. Gestern gab es keine Einigung. Der Gipfel ist heute Nacht ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Heute werden die Scherben eingesammelt. Und die große Frage ist, was wird denn nun passieren? Wie hoch wird der Haushalt sein und wann wird man es hinkriegen? Beide Fragen nicht ganz unwichtig. Ralf Siener versucht Antworten.
Für die Kanzlerin steht fest, bis sich die Europäische Union auf ihren kommenden 7-Jahres-Haushalt einigt, wird es noch dauern.
Dazu ist einfach noch ein bisschen Zeit notwendig.
Vielleicht sind sogar noch einige Monate notwendig, und zwar bis zur deutschen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte, wenn auf Angela Merkel die Rolle der obersten Krisenmanagerin in der EU zukommt. Fest steht, nach dem gescheiterten EU-Haushaltsgipfel sind die Fronten verhärtet. Der Graben verläuft nicht nur, wie zu erwarten, zwischen Geldgebern und Subventionsempfängern, zwischen reichen und ärmeren EU-Ländern. Zerstritten sind vielmehr auch die Nettoeinzahler untereinander. Keinen Cent mehr in die EU-Kasse lautet die Devise der sogenannten sparsamen Vier, also der Niederlande, Österreichs, Dänemarks und Schwedens. Nach dem Brexit der Briten wird die EU kleiner, also sollte auch der Haushalt schrumpfen, lautet ihre Logik. Von dieser Sparfuchsmentalität distanziert sich der wichtigste Beitragszahler namens Bundesrepublik. Deutschland ist bereit, mit 10 Milliarden Euro jährlich die Brexit-Lücke zu füllen und auch mehr Steuergeld in die digitale Wettbewerbsfähigkeit, den Klimaschutz und die Außengrenzsicherung der EU zu investieren. Gleichzeitig verlangt Angela Merkel Kürzungen im EU-Agrarhaushalt. Prompt protestiert Emmanuel Macron, der die französischen Bauern als Wählergruppe fest im Blick hat. Und auch Italien stellt sich quer. Neues Geld gern, aber bitte keine Kürzungen bei den Agrar- und Regionalfonds, von denen Italiens Süden stark profitiert. Wegen seiner spendablen Haltung wurde der Nettozahler Italien jetzt Sprecher der Geldempfänger aus Süd- und Osteuropa. Die wiederum schließen sich der Forderung des Europäischen Parlaments an und verlangen eine satte Erhöhung des Beitrages zum EU-Haushalt, was Angela Merkel auf keinen Fall akzeptieren kann, weil das für die Bundesrepublik als größtem Beitragszahler eine überproportional hohe Belastung bedeuten würde. Gefragt, wie sie diese Gräben unter den Nettozahlern überwinden will, gibt sich Angela Merkel sehr wortkarg.
Wenn wir uns eines Tages mal geeinigt haben sollen, bin ich gesprächiger.
Vielleicht einigt sich die EU sogar darauf, Gelder nur noch an jene Mitgliedstaaten zu überweisen, welche die demokratischen Grundregeln der Union respektieren. Wohlgemerkt, eines Tages, wie die Kanzlerin formuliert.
Soweit der Bericht von Ralf Siener. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sinkt in China. Ob das wirklich eine gute Nachricht ist, weiß man heute natürlich nicht, denn die Nachrichten aus China, nun ja, sie haben auch eine begrenzte Haltbarkeit. Andere Weltregionen rücken da in den Fokus, zum Beispiel aus dem Iran werden Neuinfektionen gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation blickt unterdessen mit gewissen Sorgen nach Afrika, weil man weiß, dass dieser Kontinent am wenigsten vorbereitet ist. Ansonsten in Italien werden inzwischen mehrere neue Infektionen gemeldet und auch Todesfälle. Lisa Weiß.
Zwei italienische Regionen sind es, die besonders vom Coronavirus betroffen sind. Die Lombardei und Venetien, rund 50 neue Fälle gibt es dort. Und in beiden Regionen ist bisher je ein Mensch gestorben, der offenbar mit dem Virus infiziert war. Ein 78-jähriger Mann in einem kleinen Ort südwestlich von Padua in Venetien, eine 77-jährige Frau in einer Kleinstadt in der Nähe von Cremona in der Lombardei. Doch ob die beiden wirklich Opfer des neuen Virus sind, ist noch nicht klar. Zum Fall der verstorbenen Frau sagte der Sozialassessor der Region Lombardei, Giulio Galera, im italienischen Fernsehsender Sky. Eine 77-jährige Frau ist zu Hause tot aufgefunden worden. Ein Test nach ihrem Tod hat gezeigt, dass sie mit dem Coronavirus infiziert war. Aber wir haben noch keine Bestätigung, dass das der Grund für ihren Tod war. In vom Coronavirus betroffenen Orten sind Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Schulen und die meisten Geschäfte bleiben vorerst geschlossen. Die Züge halten dort nicht mehr. Mögliche Kontaktpersonen sollen zu Hause bleiben. Aus einem dieser Orte stammt auch der 38 Jahre alte Mann, bei dem sich die Infizierten aus der Lombardei wahrscheinlich angesteckt haben. Er war seit Mittwoch in einer Klinik. Weil erstmal keine Verbindung zu China erkennen war, wurde er zunächst nicht auf das Virus getestet. Möglicherweise hat er sich bei einem Essen mit einem Freund infiziert, der geschäftlich in China war. Diesen Freund hat er allerdings schon vor rund 4 Wochen getroffen, also länger als die bisher bekannte Inkubationszeit des Coronavirus. Unklar ist bisher noch, wie sich die Corona-Fälle in Venetien erklären lassen. Es gebe keine Verbindung zwischen den Fällen in der Lombardei und denen in Venetien, sagte der Präsident der Region Lombardei, Attilio Fontana. Jedenfalls nach jetzigem Stand. Es ist der bisher schlimmste Ausbruch des Coronavirus in Europa. Italienische Medien berichten auch von ersten Fällen oder Verdachtsfällen in anderen Regionen des Landes. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte, der sich zu Krisengesprächen mit der Zivilschutzbehörde traf, erklärte: Wir können der Bevölkerung versichern, dass wir Maßnahmen ergriffen haben, um alle Personen, die mit den gesicherten Corona-Fällen Kontakt hatten, unter Quarantäne zu stellen. Auch der Sozialassessor der Region Lombardei, Giulio Galera, warnte im italienischen Fernsehsender Sky vor Panik. Gefragt, ob die Situation in seiner Region unter Kontrolle sei, sagte er: Unter Kontrolle. Eine Situation, die uns in 40 Stunden 39 neue Fälle gebracht hat. Ich würde sagen, definitiv nein. Wir versuchen, mit dieser absolut unvorhersehbaren und unkontrollierbaren Situation bestmöglich umzugehen.
Soweit Lisa Weiß, so viel zu Italien. Im Iran hatten die Menschen die Wahl. Nun ja, wirklich die Wahl hatten sie nicht, weil viele Kandidaten nicht auf den Wahllisten gelandet sind. Aber immerhin gibt es erste Ergebnisse, auch dann mit den erwarteten Ergebnissen. Karin Senz.
In Teheran hat der frühere Polizeichef und Bürgermeister der Hauptstadt Ghalibaf mit einer Liste aus Hardlinern und Konservativen die Nase vorne. Er wird als neuer Parlamentspräsident gehandelt. Die 30 Sitze in Teheran gelten als besonders wichtig. In den Provinzen sieht es ähnlich aus. Bis jetzt ist allerdings nicht bekannt, wie viele Stimmen schon ausgezählt sind und auch offizielle Zahlen zur Wahlbeteiligung fehlen. Medien des Landes hatten gemeldet, dass sich rund 24 Millionen Iraner an den Parlamentswahlen gestern beteiligt hatten. Das wären gut 40%. Ziel der Führung war mehr als 50%. Die Wahlbeteiligung gilt auch als Zeichen dafür, wie viel Rückhalt sie noch in der Bevölkerung hat. Viele Iraner trauen weder dem Lager der Reformer noch dem der Konservativen und Hardliner zu, die wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Der Iran leidet unter einer extrem hohen Inflation, nachdem US-Präsident Trump das Atomabkommen 2018 aufgekündigt und Sanktionen verhängt hatte.
Das war Karin Senz und ich habe jetzt Besuch bekommen. Bei mir im Studio ist der Kollege Maximilian Rieger. Der hat den Sport, natürlich Fußball-Bundesliga, und da hat es tatsächlich schon gerappelt.
Da hat es in der Tat schon gerappelt, und zwar auf Schalke. Dort spielt Schalke gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig. Und die Leipziger, sie führen durch ein Fernschusstor von Kapitän Marcel Sabitzer bereits nach einer Minute. 4 Minuten sind da schon gespielt. Und der Schalker Torhüter Alexander Nübel sah bei diesem Schuss aus 25 Metern nicht gut aus. Und für die Leipziger geht es in diesem späten Spiel darum, ihren zweiten Platz in der Tabelle zu behaupten. Denn Borussia Dortmund ist am Nachmittag an den Leipzigern vorbeigezogen, dank eines 2:0-Sieges bei Werder Bremen. Felix Gerhardt berichtet.
Borussia Dortmund landet einen Pflichtsieg beim Tabellenvorletzten Werder Bremen. 2:0 durch Treffer in der zweiten Halbzeit. Dabei waren die Bremer in der ersten Halbzeit gut im Spiel, verteidigten leidenschaftlich und hatten selbst die größte Torchance in der ersten Hälfte durch Ömer Toprak. Auch in der zweiten Halbzeit Bremen gut im Spiel, aber nach einer Ecke traf dann Axel Sagadou für den BVB aus 6 Metern ins Bremer Tor. Kurz danach dann Erling Haaland, der 19-jährige Norweger, mit seinem 9. Bundesligator im 6. Spiel zum 2:0 für die Borussia aus Dortmund. Von Bremen kam offensiv nicht viel, wieder ohne Punkte und somit folgerichtig wie festgekettet im Tabellenkeller.
Und zwar auf Platz 17, also einem direkten Abstiegsplatz. Ein weiterer Bayern-Verfolger hat unterdessen Punkte liegen lassen. Borussia Mönchengladbach spielt nur 1:1 gegen die TSG Hoffenheim. Stefan Kausen.
Erst das 1:0 von Ginter für Gladbach und dann der ganz späte Ausgleich für Hoffenheim durch den eingewechselten Ribeiro. Zwischendurch viele Diskussionen über den Schiedsrichter. Einmal gab er nach Videoassistenz Handelfmeter für Gladbach, Player verschoss. Einmal nahm er das mögliche 2:0 von Player zurück, weil es zuvor ein Gladbacher Handspiel gegeben hatte. Und wenn das alles nicht schon chaotisch genug gewesen wäre, die Gladbacher Fans in der Nordkurve, einige von ihnen zeigten wieder Schmähplakate gegen den Mäzen der Hoffenheimer Dietmar Hopp. Da war das Spiel unterbrochen. Am Ende ein schwaches Spiel, 1:1 Gladbach-Hoffenheim.
Am 11. Spieltag, da hatte der erste FC Köln nur 7 Punkte und ist Vorletzter in der Tabelle gewesen. Seitdem trainiert Markus Gisdol die Kölner Mannschaft und die arbeitet sich immer weiter aus dem Keller hinaus. Wie gut die Kölner im Moment drauf sind, das hat Hertha BSC heute im eigenen Stadion erlebt. Köln gewinnt dort 5:0. Guido Ringel berichtet.
Schnelles Spiel nach vorne, effektives Nutzen der Tormöglichkeiten und hinten praktisch nichts zulassen. Taktische Meisterleistung der Mannschaft von Trainer Markus Gisdol, die vor 46.000 im Berliner Olympiastadion auftrumpft. Die 5 Tore der Reihe nach, 2-mal Córdoba und ein Eigentor von Jahrstein, dem Berliner Keeper, in der ersten Halbzeit. Und im zweiten Durchgang waren es dann Kainz und Uth, die letzte Zweifel an einem Auswärtserfolg der sonst so auswärts schwachen Kölner Namen. Der erste FC feiert, während Hertha BSC unter dem neuen Trainer Alexander Nuri nach dem kleinen Hoch in Paderborn einen schlimmen Nackenschlag kassiert.
Köln und Hertha damit mit 26 Punkten punktgleich und mit 6 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dort steht Fortuna Düsseldorf, die sonst so auswärts schwache Mannschaft, gewinnt in Freiburg mit 2:0. Detlef Lindner.
Diese auswärtsschwache Mannschaft der Fortuna, sie gewinnt deutlich und verdient beim SC Freiburg, der allerdings in seinem Heimspiel so gut wie nichts zustande brachte. Bereits in der ersten Halbzeit die Düsseldorfer bemühter, effektiver und auch schneller, besser in den Zweikämpfen, kommen dann kurz vor der Pause zum 1:0 per Kopf durch Hofmann. Danach Erik Tommy, die Stuttgarter Leihgabe für Düsseldorf nach einer Stunde per Konter zum 2:0. Ein gebrauchter Tag für Freiburg und Düsseldorf freut sich über den 2. Auswärtssieg der Saison.
Bei der Biathlon-WM in Antholz hat es für die Deutschen wieder nicht zu einer Goldmedaille gereicht, aber mit Silber in der Frauenstaffel und Bronze bei den Männern kann der DSV zufrieden sein, auch wenn gerade bei den Männern mehr möglich gewesen ist. Thomas Kunze berichtet.
Die Chance zu Gold war da für die deutschen Männer. Erik Lesser, Philipp Horn und Arndt Peiffer schickten Schlussläufer Benedikt Doll als Führenden in das Rennen. Doll aber versagten die Nerven. Nach 3 Nachladern liegend musste der Schwarzwälder nach dem Stehenschießen sogar in die Strafrunde. So konnten Frankreich und auf der Strecke dann auch später Norwegen an Deutschland vorbeiziehen. Am Ende also Bronze für Doll und Co. Das Rennen der Frauen entwickelte sich zuvor zu einem kuriosen Krimi. Das deutsche Team lag zunächst als 19. beim ersten Wechsel weit zurück. Stück für Stück aber kämpften sich Franziska Preuß und Co. durch überragende Schießleistungen nach vorn. Und weil viele Nationen vor dem letzten Wechsel extrem patzten, war für Schlussläuferin Dennis Herrmann plötzlich wieder alles möglich. Nach dem letzten Schießen ging Herrmann als 4. zurück auf die Strecke. Aufgrund ihrer Laufstärke gab es dann die umjubelte Silbermedaille hinter der Staffel Norwegens.
Bei den Männern mitgelaufen ist auch der Russe und Sprint-Weltmeister Alexander Loginow, obwohl es am Morgen in seinem Büro, in seinem Hotel eine Razzia gegeben hatte wegen Dopingverdachts. Deutsches Edelmetall hat es auch bei der Bob-WM in Altenberg gegeben. Kim Kalicki gewinnt überraschend Silber. Sven Herold.
Was für eine Geschichte erlebt Kim Kalicki. Gerade 22 Jahre alt, in diesem Winter zum ersten Mal überhaupt im Weltcup dabei. Und dann holt sie bei ihrer ersten Weltmeisterschaft die Silbermedaille. 4 blitzsaubere Läufe der Frau, die für den TuS Eintracht Wiesbaden fährt. Nur die große Favoritin, Kelly Humphries aus den USA, war noch schneller. Platz 3 ging an Christine De Bruyne aus Kanada. Erst dahinter die anderen beiden deutschen Schlitten. Olympiasiegerin Mariama Jamanka fuhr auf Rang 4. Stefanie Schneider wurde 5. Beide hatten sich mit Sicherheit mehr versprochen.
Aus Altenberg, Sven Herold und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr.
Das war Maximilian Rieger und das waren hier unsere Informationen am Abend. Ich wünsche Ihnen natürlich noch einen schönen Abend, ein gutes Wochenende. Mein Name ist Jürgen Zurheide, bis demnächst und tschüss.